Heute haben wir mal einen Held im Handwerk tatsächlich bei uns zu Gast, vom Azubi zum Geschäftsbereichsleiter im Handwerk und insbesondere des Tischlers.
Da kann man auch ohne arrogant zu sein sagen, wir sind da unter der Top 5 in Europa. Der Vorteil, den der Beruf so ein Stück weit hat, dass wir sehr nah da dran sind, was Menschen schön finden. Schreiner sind vielleicht so ein bisschen das Thema Mode für Räume.
Dass die Leute wirklich hingehen und sich dann Gedanken machen, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht, oder sagen die einfach, ja, ich mache jetzt das, weil ich es machen muss.
Bin ich Papa von zwei kleinen Kindern auch und stellst du dir natürlich auch irgendwann schon mal die Frage, was gibst du deinen Kindern mal mit?
Gib uns mal einen Eindruck daraus, wie sich so ein Schreinerbetrieb beispielsweise oder Tischlerbetrieb weiterentwickelt hat.
Trotz allem High-End. Es braucht die Hände zum Schluss, um da ein Produkt rauszukriegen, das den Kunden zufriedenstellt.
Willkommen beim Podcast Helden im Handwerk. Hier erfahrt ihr alles übers Handwerk mit Entscheidungsträgern aus dem Handwerk, echten Handwerkern und Personen, die mit dem Handwerk und rundherum damit zu tun haben. Bleibt am besten dran und hört euch die nächste Folge dazu an. So, liebe Leute, erstmal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Helden im Handwerk. Und heute haben wir mal einen Held im Handwerk tatsächlich bei uns zu Gast, wo ich mich freue. Sein Weg ist sehr, sehr speziell. Was heißt speziell? Ist eigentlich schon ein sehr, sehr schöner Weg, weil vom Azubi zum Geschäftsbereichsleiter von einem Unternehmen, das mehrere 50, 100 Millionen Umsatz im Jahr macht.
Ja, wir sind so um die 40, 45 Millionen unterwegs.
Ja, genau, richtig. Also wirklich, wirklich ein großes Unternehmen, inzwischen mit einer enormen Personalverantwortung dahinter und auch noch, ich kann es sagen, wir sind gleiche Alter, wir kennen uns schon ganz lange, in einem jungen Alter. Und da haben wir eigentlich eine echt schöne Geschichte für euch heute und werden es mal mitnehmen. Und zwar habe ich zu Gast Erik Bechtold von der Firma Goldbach-Kirchner. Und lieber Erik, ein ganz herzliches Willkommen von unserer Seite aus und auch von meiner Seite aus. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist und schön, dass du mal deine Eindrücke zum Berufsbild im Handwerk und insbesondere des Tischlers, weil das hatten wir noch nicht bei uns im Podcast, nochmal schildern kannst.
Ja, danke Lukas, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr für die Einladung. Du hast schon gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen, haben so denselben Sporthintergrund, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Von daher freue ich mich sehr, hier zu sein. Und du hast schon gesagt, Goldbach-Kirchner, 45 Millionen ungefähr, Innenausbauunternehmen, heute in den Geschäftsbereichen Logistik, Innenausbau und Trennwandsysteme unterwegs. Trennwandsysteme, um es kurz zu erläutern oder kurz darauf einzugehen, alles, was so an Glastrennwänden in modernen Bürolandschaften steht. Wir sind hier in einer unserer Kernmärkte Frankfurt und da würde ich sagen, dass in der Laufzeit von so einem Gebäude, in der Lebenszeit von einem Gebäude früher oder später da eine Goldbach-Kirchner-Trennwand mal drin sein darf oder sein sollte.
Sehr, sehr schön. Schon mal gleich einen Werbeblock mit eingestreut. Nein, Spaß beiseite, alles gut, deswegen sprechen wir ja heute. Lass uns aber vielleicht einfach mal mit deiner persönlichen Geschichte so ein Stück weit starten, weil ich das total interessant finde. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal gesehen, als wir 15, 16 waren, sowas in dem Dreh.
Ja, da vielleicht schon sogar etwas früher, ja.
Früher schon, da haben wir nämlich, wir beide haben Handball gespielt.
Korrekt, ja.
Ja, und wir haben aber nicht für den gleichen Verein gespielt, muss man auch dazu sagen, sondern du hast damals in Gelnhausen gespielt, ich habe damals in Hanau oder Steinheim gespielt. Und da sind wir uns über den Weg gelaufen, weil es tatsächlich nicht so viele gute Handballvereine gab, sag ich mal. Also gibt natürlich viele gute Handballvereine, aber auf dem Level, auf dem wir unterwegs waren, gab es das nicht. Und ich glaube, das hat uns beide so ein bisschen geprägt. Aber lass uns mal wirklich dann darauf eingehen, deinen Weg. Du hast dich dann damals für eine Tischlerausbildung entschieden, ne?
Korrekt, ja, genau. Also zu der Zeit, muss ich kurz noch einhaken, war ich, glaube ich, noch beim TV Lang-Selbold. Da kennst du ja auch den ein oder anderen Kandidaten. Da haben wir, glaube ich, gegeneinander gezockt, das eine oder andere Mal. Und ich habe mich nur in der Tischlerausbildung entschieden. Warum habe ich mich in der Tischlerausbildung entschieden? Schule war irgendwie, das hat mich nicht gereizt. Mich hat immer die Challenge gereizt, immer dieser Sportgedanke. Und der ist in der Schule für mich nicht so wirklich rübergekommen. Und dann ist das so, mit 15, 16 fängt man an, macht sich Gedanken, was kann man denn werden? Und dann hat man verschiedene Ideen im Kopf und geht alles Mögliche durch, guckt sich irgendwie bei der IHK oder bei der Handwerkskammer, guckt man sich irgendwelche Ausbildungstage an und überlegt und macht und tut. Und dann habe ich einige Praktikas gemacht und dann, das war dann aber alles nicht so mein Ding. Und dann ist wie durch Zufall nochmal die Möglichkeit gekommen, ich mache mal ein Praktikum in den Herbstferien bei einer Schreinerei, meiner größeren Schreinerei auch, die es heute auch noch gibt. Und ja, und das hat mich irgendwie gecatcht. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Da ist was entstanden. Da hat man nach dem Arbeitstag gesehen, was man getan hat. Und da war dieser Challenge-Gedanke irgendwie da. Und dann war für mich relativ schnell klar, ich will Tischler oder Schreiner lernen. Und dann bin ich den Weg gegangen.
Tischler tatsächlich ist einer meiner Top 3 Berufe, um ehrlich zu sein. Also Top 3 Berufe im Handwerk. Ich finde unglaublich spannend Kachelofen, Kaminbau wegen Familie, ne? Ja, mein Vater. Ja, klar. So, aber mit Holz arbeiten, das hat schon was Schönes, weil du auch einfach schon allein, wenn du in so eine Werkstatt gehst, wir haben auch beispielsweise einen Fensterbauer bei uns mit dabei, immer wenn ich da in die Werkstatt gehe, ich muss immer in die Holzwerkstatt gehen, obwohl die total viele Kunststofffenster machen und so weiter und so fort. Aber die Holzwerkstatt mit den Sägespänen und so weiter und so fort ist mein All-Time-Favorite, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, das ist eine coole Sache. Ich würde sogar noch ein bisschen sagen, es geht nicht nur so um diesen Werkstattcharakter oder die Art und Weise, sondern der Vorteil, den der Beruf so ein Stück weit hat, ist, dass wir sehr nah da dran sind, was Menschen schön finden. Also Schreiner sind vielleicht so ein bisschen das Thema Mode für Räume. Yeah. Das ist so irgendwie, das kann irgendwie wirklich was Schönes sein und es wird wahrgenommen. Ist nicht immer so. Yeah. Es gibt natürlich auch die praktischen Dinge, die man tun muss als Schreiner oder beziehungsweise die pragmatischen Themen. Yeah. Aber oftmals ist es natürlich so, wenn man an Küche denkt, wenn man an Badmöbel denkt, wenn man an Wohnzimmer denkt, so aus dem privaten Bereich raus, dann ist das immer Wohlfühlzone. Dann ist das immer Eigenheim, eigener Charakter, so ein Stück weit Leidenschaft, vielleicht auch das, wo man sich hingezogen fühlt irgendwie. Und das darf man machen oder das darf man als Schreiner tun, das darf man dann später auch als Unternehmen tun in dem Bereich. Leute irgendwie einen schönen Raum schaffen, eine schöne Atmosphäre schaffen. Da sind immer ganz viele beteiligt, Architektur, Planer und so weiter, gar keine Frage. Aber mehr, man ist derjenige, der ausführen darf. Und das ist was ja, ein Stück weit Leidenschaft vielleicht entfachen kann und bei mir auch so ein Stück weit das Thema mitgebracht hat. Ich sage, okay, wenn du da rausgehst, wenn du das siehst, dass da was Schönes hinterlässt, dann macht man das gern.
Ich finde es unglaublich schön, wie du darüber redest. Das ist wirklich eine Sache, wenn man sein Hobby in Anführungsstrichen zum Beruf macht, weil wenn du davon sprichst, Küche, Wohnzimmer, egal was, selbst es gibt Schreiner oder Polsterer, sage ich mal, die stellen Couches her. Du hast Leute, die bauen Tische. Wir sitzen hier in einem Studio drin, wo es auch Akustikpaneele drin gibt und den ganzen Kladderadatsch. Das ist alles von einem Schreiner ursprünglich mal mitgestaltet worden. Und das sind so Sachen, die unglaublich toll sind. Du hast aber dann nicht aufgehört nach der Ausbildung, sondern du hast dir dann gesagt, okay, gut, Challenge-Gedanke aus dem Handball, sag ich mal, oder ja, genau, aus der Familie auch wahrscheinlich so ein, ja, Stück.
Korrekt.
Ne, so übernommen und dann gesagt, okay, gut, pass mal auf, in welche Richtung geht's jetzt?
Ja, das war natürlich so, nach 3 Jahren Ausbildung war für mich relativ schnell klar, schöne Geschichte, guter Beruf, fühle ich mich sehr wohl, bauen allgemein irgendwie begeisternd. Auch da hat man wieder das Schaffen irgendwie, sieht was,
Gebäude. War das wirklich das mit dem Händemachen?
Nee, ich glaube, es war ganz, ganz viel, dieses Thema nachher zu sehen, dass man was geschaffen hat. Also dieses, ja, vielleicht wie auch im Sport, also dieses so ein Stück weit ist dieses Schaffen von einem Produkt oder ich war auch da schon bei einem Schreiner, ich habe bei einem Schreiner gelernt, der auch sehr stark im Objektbereich unterwegs war, da auch schon zu sehen, dass man Räume schafft, dass man Büros schafft, dass man Menschen sieht, die sich da dann dafür danach begeistern können. Das war irgendwie so dieser sportliche Sieg, den du vielleicht auch im Kopf hast, wenn du darüber nachdenkst, Challenge-Gedanke, weil am Ende des Tages, warum geht man eine Challenge ein, man will gewinnen. Ja, ja. Das war vielleicht so das Thema. Und dann war das ganz viel bei mir, als ich gesagt habe, ja, das will ich, da will ich irgendwie mehr von. Also davon will ich mehr, da kann ich mir Verantwortung vorstellen und so weiter. Und dann bin ich, dann war ich Zivildienstleistender zu der Zeit beim TV Gelnhausen und habe verschiedene Dinge erleben dürfen, sportlicher Natur, aber auch einfach war es so die Zeit vielleicht der Findung so ein Stück weit und habe dann danach gesagt, ich mache meinen Holztechniker und bin dann da den ersten Weiterbildungsweg gegangen, habe mein Fachabitur nachgemacht parallel und bin so irgendwie den Weg gegangen und da war dann auch die Begeisterung da, da auch in der Schule mehr Gas zu geben einfach, ja.
Weil es dich interessiert hat.
Genau, ganz einfach. Es war Spaß, war Freude. Und dann ist das, was man investieren muss, auch nicht ganz so schwierig, wenn man Spaß und Freude bei der Sache hat. Ja, und wie du sagst, hat mich interessiert und dann kommen die Dinge, wie sie kommen.
Lass mich da mal einhaken, bevor wir mit der Geschichte weitermachen, weil das ist ein guter Stichpunkt jetzt an der Stelle. Siehst du das heutzutage in der Gesellschaft noch so verankert, dass die Leute wirklich hingehen und sich dann Gedanken machen, ja, okay, gut, ich mache jetzt das, was mir Spaß macht, oder sagen die einfach, ja, ich mache jetzt das, weil ich irgendwas machen muss?
Oh, das ist eine gute Frage. Jetzt bin ich Papa von zwei kleinen Kindern auch und stellst du dir natürlich auch irgendwann schon mal die Frage, was gibst du deinen Kindern mal mit? Ja. Wir alle wollen irgendwie, dass die auf guten Beinen stehen, dass die sich selbst versorgen können. Das ist zumindest dein Ziel als Elternteil. Aber ein Stück weit geht es auch darum, um Freude. Und ich glaube, dass es vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt ist, zu sagen, ich mache was aus Freude heraus, sondern ich glaube, dass der größte Gedanke ist der Sicherheitsgedanke. Mhm. Dieser Gedanke, ich sag mal, irgendwie die Sprüche von deinen Großeltern oder unseren Großeltern, lern was Gescheites, basiert heute sehr stark darauf, nicht auf Tradition oder das, was vielleicht aus dem Handwerk herauskommt, sondern es basiert, glaube ich, sehr stark daraus, was kann man da verdienen? Und was ist nachher mit einem möglichen Studium oder Ausbildung oder wie auch immer möglich? Es geht weniger darum, wo lernst du das? Also ist der Betrieb vielleicht auch ein entscheidender Faktor für deine Persönlichkeitsentwicklung im Nachhinein, also nach deiner Ausbildung? Da glaube ich fest dran. Ja. Hast du Möglichkeiten, im Betrieb zu wachsen? Bietet der Betrieb nachher Möglichkeiten, wenn die 3 Jahre rum sind? Weil nach 3 Jahren hast du eine Ausbildung, ist richtig. Aber was, wenn du ehrgeizig bist, was dann? Also wenn du das ist ein Faktor. Und der andere große Faktor, glaube ich auch einfach fest dran, ist, dass du, wenn du was findest, wo du diese Leidenschaft entwickeln kannst, dass du dann auch mehr Ideen für dich persönlich findest, wie du wachsen kannst, wie du aber auch vielleicht Geld verdienen kannst. Also ich glaube, dass die Gesellschaft sehr stark heute dem nachspringt, wo man von der Theorie her, vom Studiumbild, vom Ausbildungsbild her erstmal Geld verdienen kann. Das glaube ich schon.
Gut, dann ist das wieder eine perfekte Überleitung zu deiner Geschichte, weil irgendwann kam dann der Schritt nach deinem Techniker, den du gemacht hast, dass du dich dazu entschieden hast, okay, gut, ich investiere jetzt noch mehr persönlich. Ich schaue jetzt, wo ich jetzt noch weiterkommen kann. Wie ist dann dein Weg weitergelaufen?
Ja, wie ist mein Weg weitergelaufen? Also ich glaube, das ist so einer der Dinge, die wir auch beide aus dem Sport kennen. Dass ich nenne das immer, du brauchst Supporter in deinem Leben. Du brauchst, ja, vielleicht kann man es Mentor nennen, so ein Stück weit. Du brauchst Menschen, die irgendwas in dir sehen und dir Chancen geben. Und dann musst du liefern. Ja. So, und oder auch nicht, aber du kannst sie annehmen. Und ich hatte danach einen Techniker, mehrere Bewerbungen geschrieben und so weiter und habe dann den damaligen Geschäftsführer von Goldbach Kirchner auf einer Messe kennengelernt und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, hier, bewerb dich doch mal bei uns und das habe ich dann auch gemacht und das hat sich dann so ein bisschen hingezogen und ja, dann bin ich, war ich zweimal da, glaube ich, oder so, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau und dann kam es irgendwann doch dazu, dass er nochmal angerufen hatte. Ich hatte mittlerweile eigentlich schon woanders dazu gesagt und sagt, hier, wir wollen doch, dass du zu uns kommst. Und ja, dann bin ich zu Goldbach Kirchner gegangen und war dann da, ja, 2 Jahre Projektleiter im Trennwandbereich. Damals gab es noch keine, das ist auch schon 12-13 Jahre her, gab es noch keine so ein Ausbildungssystem, so wie wir das heute haben, mit Junior-Projektleiter, wo derjenige die Chance hat, lange und kurz da ranzuwachsen. Ich kann mich an meine ersten Tage noch erinnern. Die waren relativ ja, kaltes Wasser. Und da war relativ schnell klar, du kannst oder sollst Projekte übernehmen. Und dann bin ich da reingewachsen, super eingearbeitet worden. Die Kollegen damals waren echt stark. Einige sind heute auch noch da und haben dir da Leitplanken geholfen. Und das meine ich mit Supporter. Du brauchst dann Menschen, neben dem damaligen Geschäftsführer, dann aber auch die Menschen, die irgendwie dir helfen, da den ersten Schritt zu machen, den ersten Gang zu machen, ähnlich wie in einem Handballteam. Die, wenn du das erste Mal in eine neue Mannschaft kommst, in der Kabine sitzen, gibt es immer ein paar, die sagen, komm, ich zeig dir mal, wie das hier läuft. Und ja, das war so. Und das hat ein Stück weit manchmal auch was mit Glück zu tun. Und dann musst du diese Chancen ergreifen und dann musst du machen. Also da kann ich immer wieder nur sagen, das ist ganz viel machen. Das kennst du auch. Ja. Was man einfach machen muss.
Ja, ja, 100%. Also das ist ja erstmal eine schöne Geschichte auch, dass du dann so dran geblieben bist und auch, dass sich die Leute daran erinnern. Das passiert, manchmal wird so gesagt, Erfolg ist Glück so. Okay, Glück gehört auch im Leben dazu. Ja, natürlich, zu einem gewissen Prozentteil gehört Glück sicherlich dazu. Ich glaube, das können wir nicht ausschließen. Aber glaubst du, dass dieses Glück dann manchmal auch dem Tüchtigen, ein anderes Sprichwort so zu nehmen, in die Füße fällt?
Tüchtig ist natürlich immer so das Tüchtigen, Glück des Tüchtigen ist so ein ja, vielleicht ein Satz aus einer alten Zeit und der ist vielleicht dann nicht mehr so zeitgemäß für den einen oder anderen heute. Aber ich glaube schon, dass es darum einfach geht, wenn du dieses Glück hast, dass dich jemand supporten will, beispielsweise, so wie ich das, wo ich das nenne, dann bist du derjenige, der entscheidet, nimm's an oder lass es. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu heute, dass da das Verständnis nicht dafür da ist, dass auch du als derjenige, der gesagt bekommt, so und so könnte ich mir das vorstellen, wer auch immer das andere Ich ist, dann bist du derjenige, der entscheiden muss, nehme ich das an, ist da auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch gehst du und musst du dann auch in eine gewisse Vorleistung gehen als derjenige. Also klar, du kannst dann immer gleich eine Forderung stellen, da sind wir wieder bei diesen gleichen Dingen wie im Sport. Du kannst nicht fordern, jetzt habe ich zweimal trainiert, jetzt will ich einen Startplatz oder jetzt will ich anfangen. Warum? Also da gibt es immer noch einen Trainer und der entscheidet und der hat viele Dinge im Kopf und entscheidet vielleicht aus verschiedenen Parametern. Und so ist es im Job oder dann im Handwerk vielleicht auch. Du kriegst eine Chance und dann ergreifst sie. Und dann musst du als derjenige, der die Chance bekommt, erstmal in Vorleistung gehen. Wenn du kannst nicht gleich eine Forderung stellen und sagen, ja, dann möchte ich aber mehr verdienen oder möchte das oder das oder das haben. Das ist, glaube ich, also mein persönlich ist das der falsche Ansatz für Erfolg.
Ja, 100%. Jetzt bist du ja dann noch einen Schritt weitergekommen von dem Projektleiterposten aus, von den Trennwänden weg, sage ich mal so ein Stück weit. Bist jetzt Geschäftsbereichsleiter im Innenausbau.
Korrekt, genau. Richtig. Ich war dann aber zwischendurch noch die Steps, vielleicht noch ganz kurz zu erklären. Ich war dann 3 Jahre lang Vertriebsleiter im Innenausbaubereich und war dann auch nochmal weg. Ja. Also ich war dann nochmal beim anderen Unternehmen. Ja. 3 Jahre, habe mir nochmal ganz andere Welt angeguckt, war mal in der Handelsstruktur 3 Jahre. Und bin dann, weil der Kontakt, und da sind wir wieder bei dem Thema, auch Handwerk, Familienbetrieb, ja, der Kontakt zur Familie Kirchner ist nie abgerissen. Mhm. Da war immer ein guter Austausch da. Und Sven Kirchner, ich kann das so erzählen, hatte mir damals mal beim Abschied, wie ich gesagt habe, ich will nochmal was anderes sehen. Es war wichtig auch einfach für mich, glaube ich, nochmal was anderes zu sehen. Einen Gutschein geschenkt, für wenn ich wiederkommen will, dass ich den ziehen kann. Und den habe ich heute auch noch zu Hause tatsächlich. Also das ist dann auch so Familienbetrieb, irgendwie eine gewisse Emotionalität, Verbundenheit. Und ich habe ihn dann angerufen, habe gesagt, ob das Angebot noch steht. Ja, und dann haben wir uns hingesetzt, 2-3 Mal getroffen und dann war relativ schnell klar, dass ich da strategischer Leiter Unternehmensentwicklung da einsteige, da unterstütze, Firmenprozesse mitbegleite, anschaue, wie können wir so ein Stück weit wachsen als Unternehmen. Das durfte ich begleiten 3 Jahre lang und dann jetzt seit einem Jahr bin ich jetzt Geschäftsfeldleiter Innenausbau und betreue sehr intensiv diesen Bereich. Bin immer noch nicht ganz raus aus den Themen strategische Verantwortung oder strategische Leitung. Darf da auch immer das ein oder andere Thema, ich sage bewusst darf, weil da sind auch immer Dinge, die mich begeistern. Also das große Ganze, dann immer mal wieder da reinzugehen und darüber zu schauen und Ideen und Philosophien zu entwickeln, wie können wir vielleicht gewisse Dinge angehen. Es begeistert mich nach wie vor, aber mein Herz schlägt schon auch so ein Stück weit für dieses Thema Innenausbau. Das kommt so aus dem Thema Schreinertum. Und ja, das darf ich jetzt seit ungefähr einem Jahr, darf ich das machen, ja.
Schöner Punkt. ist eine runde Geschichte, ne? Also auch natürlich mit Ups und Downs, oder Ups und Downs vielleicht nicht Downs, aber mit Umwegen so ein Stück weit, nicht stringent geradeaus, sondern immer so ein bisschen, okay, gut, wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt
absolut hin? Und das kann man schon so sagen. Du sagst vielleicht nicht Downs, ja, in der Vita vielleicht nicht erkennbar, aber du hast immer Phasen, wo du auch ja an Grenzen musst, an persönliche Grenzen, an Grenzen vielleicht auch von der Organisation, was geht nicht, wie weit kann man Dinge schieben, wie weit kann man Dinge pushen, bis es bremslich wird. Ja. Das gehört dazu. Ja. Und ich glaube auch, dass es enorm wichtig ist, um überhaupt sowohl persönlich als auch in einem Unternehmen voranzukommen, dass man diese Dinge testet. Oder also ja, auch wieder Sport. Du musst Dinge ausprobieren, um zu merken, kann ich das? Ist das mein Move oder nicht? Oder sonst lernst du es nicht.
Egal was, es geht immer darum, dass du dich halt weiterentwickelst am Ende des Tages. Ja. Schön, dass du die ganze Zeit bei uns dran bist. Aber viel wichtiger ist noch, dass du unseren Podcast, für den wir keine Werbung machen, auch nach außen trägst. Das heißt, wenn dir diese Themen rund ums Handwerk gefallen, teile sie gerne mit deinen Freunden, mit deinen Familienmitgliedern oder auch mit deinen Kollegen auf der Baustelle oder wo auch immer du unterwegs bist. Und wir freuen uns, wenn wir das Handwerk nach außen stärken und wir einen schönen Einblick ins Handwerk geben können. Und jetzt weiter viel Spaß mit dieser Folge. Jetzt hat sich Goldbach-Kirchner über die Jahre hinweg weiterentwickelt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt gehabt, Goldbach-Kirchner war früher eigentlich Kirchner Bauschreinerei gewesen. Gib uns mal einen Eindruck daraus, wie sich so ein Schreinerbetrieb beispielsweise oder Tischlerbetrieb, kommt drauf an, wo man wohnt, ne? So ein Stück weit, was genau man sagt, aber wie sich so ein Betrieb weiterentwickelt hat, und da kannst du vielleicht auch euch einfach mal als Beispiel nehmen, was da passiert ist.
Ja, also das ist so Hidden Champion, würde ich das vielleicht fast nennen, irgendwie so in einem kleinen Bereich. Wir sind ungefähr 200 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten heute. Wir haben in der Schweiz einen Standort, wir haben in Dessau bei Berlin einen großen Fertigungsstandort. Wir haben den Hauptsitz in Geiselbach, das ist auch der Ursprung, Bauschreinerei. Da wurde alles gemacht, was irgendwie so klassisch am Ort gebraucht wurde, von der Eingangstür über Särge, über so, was der Schreiner halt irgendwie so vor 100 Jahren, wir sind über 100 Jahre alt, so gebraucht hat, ja. Wurde da gemacht. Und wir haben uns dann entwickelt, oder was heißt wir? Also die Familie Kirchner ist heute noch die heutige Inhaberfamilie. Bernd Kirchner ist heute noch Geschäftsführer. Sven Kirchner leitet das Tagesgeschäft. Wir sind heute noch an diesem Standort und sind da gewachsen von über Gastronomie, Ausbau, Ladenbau, eine Modemarktkette, die wir dann ausgebaut haben, war der nächste große Hebel. Und dann hat Bernd Kirchner immer so ein Stück weit auch die eine oder andere Idee, wie kann man weiter wachsen. Das ist sehr agiler und ein Mensch, der einfach auch macht. Das ist einfach Macher und hat dann Anfang der 2000er, 2004, 2006 hat er die Goldbach GmbH gekauft und die Goldbach war ein Innenausbauunternehmen, Doppelboden, Decke, Systemtrennwände, und wir haben den Part der Systemtrennwände da gekauft und den hat er komplett nach Geiselbach geholt, in das kleine Örtchen Geiselbach, und hat dort dann den Trennwandpart aus dem insolventen Unternehmen wieder nach vorne gebracht und gestärkt und den Markt gestärkt. Und das war ein Riesending und ist auch heute unser umsatzstärkster Bereich, der Trennwandbereich. Da kann man auch ohne arrogant zu sein sagen, wir sind da unter der Top 5 in Europa, was Trennwände angeht, haben eine eigene Entwicklung, eigenes Verständnis von Design. Wir haben ein eigenes Schalllabor im Haus und so weiter und sind da extrem professionell unterwegs, Riesenteam, auch mit Vertrieb aufgestellt, bis in die Schweiz herein. Und und den Innenausbau, den haben wir quasi nie abgegeben, hatten immer diese Schreinerei, so 30, 35 Mann. Und 2014 hat auch wieder Ben Kirchner dann die Systemmöbel Dessau GmbH gekauft. Auf einem riesen Werksgelände, 50.000 Quadratmeter in Dessau. Und da haben wir einen ordentlichen Millionenbetrag investiert und haben da eine Industrie 4.0-Anlage gebaut und produzieren da heute aus dem Innenausbaubereich, den ich leiten darf, Möbel für möbliertes Wohnen, also gerade hier so Longstay Living, Apartmentbau im Bereich hier auch in Frankfurt, das ein oder andere, und produzieren Küchen auch für das internationale Geschäft. Ja, und sind da im Bereich Objektmöbel unterwegs. Auch Krankenhäuser ist ein Thema für uns. Überall da, wo größere Aufträge zu vergeben sind, wo viel Korpusmöbel sind, aber immer, und das ist uns auch wichtig, dieses Thema Handwerk und Technik verbinden, dieses Verständnis dafür weiterhin immer zu haben, dass es immer Handwerk braucht. Also bei allem Hightech, bei aller 3D-Konstruktion, wir konstruieren heute alles in 3D-Volumenkörper, haben wir eigentlich immer einen digitalen Klon bei unseren Projekten im Prinzip am Start. Und auch die CNC-Übergabe und die Anlagentechnik wird heute sehr stark vom Computer gemacht. Also da sitzen Schreinermeister, Tischlermeister im Büro den ganzen Tag, konstruieren und steuern darüber sozusagen eigentlich im Prinzip die Anlage. Also jedes Bohrloch, was es braucht, wird digitalisiert, ist digitalisiert, und trotzdem, und das muss man einfach auch verstehen, ist es so, dass die dieses Urverständnis für Handwerk brauchen, für die Materie, für das, was geht nicht, mit welcher Geschwindigkeit kann ein Fräser irgendwo eintreten, ohne dass das Werkstück kaputt geht, all das. Und dann bleibt noch eins, bei all unseren Projekten oder bei ganz, ganz vielen Projekten, bist du irgendwann. Und das mache ich persönlich heute noch sehr gerne, wenn ein Tag irgendwie stressig ist, mal in die Schreinerei gehen und da rausgehen und mit einem mal sprechen, der im Bankraum irgendwie gerade was macht. Bei jedem unserer Projekte ist schlussendlich irgendwann ein Bauteil dabei, wo es die Hände braucht. Also trotz allem High-End, trotz Roboter, trotz Kuga-Roboter, trotz Kantenbeleimzentrum, Aggregate, was man Flex 5, was man sich alles so vorstellen kann, brauchst zum Schluss wen, der gewisse Bauteile mit der Hand veredelt, zusammenbaut. Einfach die Hände, es braucht die Hände zum Schluss, um da ein Produkt rauszukriegen, im Ganzen dann gesehen, das den Kunden zufriedenstellt. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube auch fest dran, dass das gerade in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, nie ganz verloren gehen wird. Also wir werden immer mehr High-Tech, gar keine Frage, aber du wirst immer die Hände brauchen.
Ich finde das so, es sind so viele Punkte, die mir jetzt in den Kopf gekommen sind. Einmal ist natürlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte von einer Bauschreinerei, sage ich mal, von einer kleinen Bauschreinerei zu einem Unternehmen, das jetzt über 130 Mitarbeiter hat.
Nee, 200
Mitarbeiter hat. Ich vertue mich da immer bei uns im Podcast, das ist so ein Running Gag einfach. Über 200 Mitarbeiter hat, und du siehst einfach so diese Entwicklung dahinter, wenn etwas passiert. Und was du da alles anstoßen kannst. Und das ist eigentlich das Schöne. Und ich glaube, das ist auch so ein schönes Beispiel, deswegen sitze auch heute hier, warum es Betriebe gibt, die sich einfach weiterentwickeln, weil sie mit der Zeit nicht gehen, sondern weil sie mit der Zeit sich weiterentwickeln. 100%. Wenn du dir das jetzt mal so überlegst, wie in den nächsten Jahren so ablaufen könnten, du hast jetzt eben gerade schon ein großes Thema mit der Robotik, mit Kuga-Robotern beispielsweise, mit der Automatisierung sicherlich auch, mit so Themen wie KI und so weiter und so fort. Hast du Bedenken, dass irgendwann so diese Hand, hast ja eben gerade schon so ein bisschen beantwortet, aber ich würde gerne nochmal näher drauf eingehen, dass diese Hand am Schluss nicht mehr gebraucht wird?
Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, dass sie immer eingeschränkter wird, aber ich bin davon überzeugt, dass es immer Spezialaufgaben gibt, wo die Hand gefordert ist. Und ich meine, das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen abhängig davon, in welchem Sektor ist man unterwegs. Also wenn wir natürlich davon sprechen, dass du Möbel für die großen Möbelhäuser produzierst, wo es einfach nur um Stange und Menge und Masse geht, dann wird das so kommen. Und sind das auch Großschreinereibetriebe, dann ist das vielleicht so. Aber in dem Moment, wo du, ich sag mal, Menschen ein Zuhause schaffst, ob das jetzt zum Beispiel auch in unserem Trennwandbereich große Bürolandschaften sind oder jetzt wie bei uns möbliertes Wohnen, Küchen, Krankenhäuser, Objektgeschäft, wo auch eine individuelle Handschrift von Architektur gefragt ist. Also keine Stange, sondern auf ein Objekt runtergebrochen eine Sprache, eine Formsprache, all das, was sich Architekten, Architektinnen ausdenken, dem ganzen Gebäude einen Guss gibt, werden da immer Segmente bleiben, ja, die so ein Stück weit auch vielleicht in die künstlerische Richtung gehen. Und da ist auf der einen Seite klar, Robotik und so weiter, aber da muss man sich auch immer mal die Frage stellen, wie lohnenswert ist denn das dann zu sagen, wegen einem Bauteil beschäftige ich jetzt einen Roboter, bis ich dem beigebracht habe, was er tun muss, hat das ein guter Schreiner, ein gut ausgebildeter Schreiner oder Tischler längst fertig. Und da glaube ich fest dran, dass dann zum Schluss die Hände auch dafür verantwortlich sind, wie gut so ein Werkstück wird. Und auch die Augen, einfach dieses Gefühl, passt das oder passt das nicht? Ist das so für den Kunde gut oder ist es für den Kunde so nicht gut? Da kann man immer Ausschlusskriterien, KI, Bilder scannen und so weiter. Das wird alles kommen und da sind wir auch auf dem Weg dorthin. Das will ich gar nicht absprechen, aber ich glaube, die Hand, da habe ich keine Angst davor. Ich glaube eher sogar, dass es unseren Beruf, aufgrund, dass Robotik und solche Themen reinkommen, noch komplexer macht, aber auf der anderen Seite auch interessanter, dass es einer anderen Art Mensch-Arbeiter, Person geben wird, die früher oder später so einen Job macht. Das ist vielleicht in 10 Jahren dieser Mix zwischen ich bin halb im Büro und ich bin halb in der Werkstatt und ich bin auf der einen Seite irgendwie fast ITler und auf der anderen Seite bin ich Handwerker. Das glaube ich, ist so ein hybrider Beruf irgendwie, der so beide Richtungen abdeckt. Das ist heute bei uns schon so, dass du, wie ich ja schon angesprochen habe, gerade Konstrukteure, die müssen beides sein. Die müssen ein Stück weit irgendwie IT verstehen, die müssen Computerprogramme im FF bedienen können und die müssen trotzdem Verständnis für diese handwerkliche Materie haben. Und ich glaube, dass dieser Prozess auch noch stärker in den Bereich der Werkstatt reingehen wird, also klassisch im Bereich der Handarbeit.
Wenn du jetzt diese Leute dann siehst oder dir dann überlegst, okay, gut, ich möchte jetzt Schreiner lernen, sage ich mal, mach eine Ausbildung, fang das Ganze an. Ich tue mir da echt schwer, so ein Stück. Aber wenn das alles automatisiert ist, wenn das alles so schön ist und so weiter und so fort und das alles auch Hightech und dann geht es dann um Kosten und so weiter und so fort, am Ende des Tages muss ja eingebaut werden. Und da wird auch nicht immer alles zu 100% passen, weil du hast einfach Räume, die werden anders bemaßt oder werden in der Skizze im Plan dann vorgegeben und dann stehst du da und am Ende des Tages fehlen dir 2 Zentimeter oder du brauchst 2 Zentimeter mehr. Ja. Das wird so eine Maschine niemals aushebeln können, oder?
Ja gut, auch da denke ich, sind wir auf einem Weg, als gerade im Schreinerbereich. Wir kommen ja relativ zum Schluss. Wir sind von den Gewerken her im Handwerk doch dann die so zum Schluss kommen.
Gerade im Innenausbau.
Gerade definitiv. Im Innenausbau, ja. Einfach, da ist das Gebäude schon sehr weit vorangeschritten. Und da lässt sich auch viel machen mit Scans, mit Vor-Ort-Scans, mit Punktwolken-Scans, die dann eingelesen werden in die CAD-Programme und man dann pro Raum wirklich ein nahezu identisch auf 5 mm genau, 3 mm genau ein Aufmaß hat von dem einzelnen Raum. Das ist schon so, dass das funktioniert und das wird sich auch noch automatisieren und es wird noch besser werden und auch die Geschwindigkeit wird noch schneller werden. Aber ja, ich gebe dir recht, am Ende des Tages ist ein Thema, das bleibt und das treibt uns auch um, ist das Thema Montage. Die Montage ist elementar, das ist die Visitenkarte von uns als Unternehmen oder generell in der Branche, das sind die Menschen, die vor Ort mit der Bauleitung, manchmal auch mit dem Endkunde, je nachdem, wo man halt unterwegs ist, in Berührung kommen. Und die Jungs, ich sag jetzt mal, oftmals sind es nach wie vor Männer, also es ist einfach so, deswegen kann ich sagen, die Jungs, da brauchst du auch immer Leute dabei, die sehr kommunikativ sind. Die haben dann nochmal eine ganz andere Ebene zu erfüllen, wie nur gute Handwerker sein, sondern müssen sehr kommunikativ sein, um mit dem Kunde vor Ort auch Entscheidungen zu treffen, sodass wir da schnell fertig werden, was natürlich auch wieder kostenrelevant ist zum Schluss, ob man Geld verdient oder nicht. Wie so eine Baustelle läuft, ist oftmals maximal entscheidend für den Erfolg in einem Projekt oder ein Misserfolg. Und das ist jetzt mal noch der schwierigste Part, glaube ich, wenn man darüber spricht, wie gewinnt man Menschen fürs Handwerk, dann ist das eine, Menschen zu gewinnen, und auch das ist schon schwierig, zu gewinnen, die Schreiner lernen, die Tischler lernen, in der Schreinerei, in der vor Ort, ich sage ganz bewusst, da ist ein Dach drüber, da ist es trocken und so weiter. Aber Montageleistung, Menschen begeistern zu können für Montage, das ist eine ordentliche Herausforderung. Und auch da werden mehr Hilfsmittel dazukommen, da bin ich auch von überzeugt. Aber da wird die Hand, also
das wird schwierig.
Ist nicht lösbar. Das ist nicht lösbar. Ja. Und auch schon gar nicht, wenn man irgendwie sich anguckt, Gebäudestruktur. Es gibt immer mal einzelne Lösungen, klar, aber Gebäudestruktur anguckt, wir haben einen riesen Bestand in Deutschland und das bedeutet Renovierung. Und im Neubau ist vielleicht sowas noch realistischer. Da hat man ein BIM-Modell, was auch immer, kann Gebäude komplett digitalisieren. Aber im Bereich Bestand brauchst Menschen vor Ort, die Entscheidungen treffen. Und es braucht aber vor allem auch Menschen vor Ort, die machen, die vor Ort was anpassen können, sodass der Kunde zufrieden ist, die wirklich Handwerksleistungen auf der Baustelle vollbringen können. Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich nicht nur ausgelesene, perfekte CAD-Zeichnungen, sondern es gibt auch Bausituationen, wo man halbfertige Teile auf die Baustelle liefern muss und muss dann sagen, okay, messt ihr das da vor Ort raus, schneid das, mach, bügel eine Kante auf, wie auch immer. Also das ist jetzt sehr spezielle Schreinergeschichten, aber das ist im Bestand, Bauen im Bestand allgegenwärtig und da wirst du immer Menschen brauchen für.
Ich finde es so lustig, weil es gibt ja schon ein paar Roboter und soweit ich informiert bin, von Caparol beispielsweise, dieser Paint Buddy, da bestellst du einen Roboter so und der muss aber von einem Mensch dann einfach noch die Farbe reingefüllt werden. Verstehst du, was ich meine? So, vielleicht wird es auch in ein paar Jahren nicht mehr der Fall sein, aber du wirst sicherlich gerade bei euch im Möbelbau, in der Montage auch zum Beispiel, das Thema haben, dass du, da muss nochmal ein Elektriker vielleicht einen Anschluss machen, 100%. Setzen. Was macht deine Roboter? Bleibt er dann einfach stehen oder macht er trotzdem weiter und schubst den Elektriker zur Seite? Ich weiß es nicht.
Man muss sich ja auch immer mal wieder da auch dann vor Augen halten. Robotik, alle sprechen ja davon, dass es kosteneffizient ist. Das mag auch sein, wenn alles planbar ist. Aber sobald Dinge nicht planbar sind, brauchst du Menschen mit guten Fähigkeiten und Entscheidungskraft und Wille und Kommunikation und all das, die gemeinsam sagen, Hand in Hand zwischen den Gewerken, Ego zurück, so wie machen wir das jetzt hier? Ja. So dass der Kunde zum Schluss eine gute Leistung bekommt, auch über die Gewerke hinaus. Du sprichst es an, Elektriker, mit denen sind wir immer im Dialog. Gerade im Thema Küche, möbliertes Wohnen, wie auch immer. Elektrik kollidiert immer irgendwie mit uns. Wasser auch so ein Thema. Also sanitär. Und da muss man miteinander umgehen. Und da muss man gemeinsam eine Lösung finden, damit wir vor Ort alle erfolgreich sind. Und das dann noch mit der Bauleitung zusammen, die vielleicht vom GU gestellt ist oder Architektur oder wie auch immer. Da wird Robotik helfen. Auch da wird Robotik einziehen oder was Themen sind, Einbringmechanismen, dass man vielleicht Fahrzeuge hat, die irgendwann vollautomatisiert Möbel in die einzelnen Räume bringen, weil man es ihnen zuweisen kann und die, also ich sag mal, diese klassischen Verträge arbeiten, wo es eh kaum noch möglich ist, jemanden zu finden, der diesen Job machen will. Da glaube ich schon dran, dass wir da uns entwickeln. Und das müssen wir auch, weil ansonsten finden wir auch einfach keine Menschen mehr. Und das ist auch ein Thema von Wertschätzung gegenüber Montage. Es ist ja auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, oftmals abwertend. Montage, ich sehe das überhaupt nicht so. Nochmal Visitenkarte. Das ist das, was zum Schluss der Kunde sieht. Und diese Menschen machen da einen riesen Job. Und die Menschen, denen wird auch was aufgehalst. Also da sind auch einfach Arbeiten dabei. Wenn du dir vorstellst, im Trennwandbereich hast du Scheiben 100 Kilo und mehr, die irgendwie bei uns dann in ein Gebäude vertragen werden müssen. Und wenn du dich, hast du schon gesehen, wenn du dir mal so eine Trennwandanlage anguckst, wie viel Glasscheiben das dann sind, bis die dann mal fertig ist oder auch im Möbelbereich, so ein Zimmer, wie viel Möbel und Gewicht dann da vertragen werden muss. Da wünsche ich mir sogar sehr, dass man in dem Bereich noch mehr vorankommt. Nicht nur wir jetzt als Unternehmen, sondern generell die Branche, um es den Jungs und Mädels auf der Baustelle einfacher zu machen bei der Montage, in der Vorbereitung von der Montage, Montageunterstützung. Weil sonst schaffen wir, glaube ich, das, was in dem Land gebraucht wird, also an Bauleistung nicht.
Ich glaube auch, dass das ein großes Thema wird und du darfst auch nicht vergessen bei der ganzen Sache demografischer Wandel und so weiter und so fort. Aber eine Sache hast du jetzt nochmal gesagt. Du öffnest mir so viele schöne Klammern. Also Erik, vielen Dank dafür. Das Ansehen oder Monteur-Ansehen oder sonst irgendetwas. Wie war es damals für dich, als du gesagt hast, ich mache eine Ausbildung? Wie wurdest du wahrgenommen? So im Handwerk und so weiter und so fort. Auch kannst auch gerne noch mal ein paar Jahre vorwärts spulen dann. Vielleicht nicht unbedingt da realisiert man es vielleicht noch nicht so sehr. Aber wenn du so 20, 22 Jahre alt bist oder sowas, wie war das?
Also ich kann da so zwei Anekdoten erzählen, die da in meinem Kopf irgendwie auf diese Frage hin direkt irgendwie so klicken. Das ist so meine eigene. Da gab es dann, ich meine, du hast vorhin gesagt, wir sind gleiche Alter, also es ist schon ein paar schöne Jahre her, trotz dass wir jung sind, wo ich Schreiner gelernt habe, dann doch schon ein paar Jahre her mit 16. Da war es schon so, dass ich da oder wir nicht alleine waren. Also da gab es schon noch ein paar, die irgendwie andere Handwerksberufe gelernt haben, auch in der Handballbubble damals, die dann irgendwie in der Handwerksberuf gelernt haben. Aber da waren es schon keine 50% mehr. Der Jungs, mit denen du dich umgeben hast. Und dann habe ich da so eine Story aus meiner späteren Handballzeit, noch gar nicht so lange her, vielleicht so 6, 7 Jahre her, standen wir irgendwie nach einer Trainingseinheit vor der Halle, so klassisches Feierabendgetränk, sage ich jetzt mal, nach dem Training. Und
natürlich dann, nur Limo, ne?
Ist nur ja Limo, klar. Und dann haben die Jungs da so erzählt, was sie jetzt so machen. Also kamen aus der A-Jugend gerade und oder waren schon ein Jahr dabei oder so, ich weiß. Und an dieses Gespräch kann ich mich sehr gut erinnern, weil es auf dem Parkplatz war, das werde ich nicht vergessen, weil es so an mich, also sich an, für mich so nach mir angefühlt hat irgendwie. Standen wir da und die Jungs haben so gesprochen, ja, was machst du denn jetzt nach dem Abitur und was machst du und was hast du vor und was studierst du und so weiter. Und jeder hat irgendwie so Ideen gehabt. Ja, der eine hat, glaube ich, irgendwas erzählt von, er macht ein Auslandsjahr und der nächste gesagt, ja, ich will auf jeden Fall, genau, ich will Medizin studieren und so kann es da sein Gang. Und dann hat einer in dieser Runde gesagt, ja, ich lerne Elektriker. Und das war so ein Moment, da haben den gefühlt 8 Augenpaare angeguckt. Wie? Du lernst Elektriker? Bist du verrückt geworden? Du musst doch was studieren. Du musst doch irgendwas anderes machen. Nee, ich lerne Elektriker. Okay. So, das ist dann, hat sich dann aufgeklärt und die haben dann miteinander gesprochen und er hat es dann auch verkauft, sage ich jetzt mal. Aber das hat mich so ein Stück weit erschrocken. Weil das ist genauso der Moment, glaube ich, für viele, die sagen heute in der heutigen Gesellschaft, ich lerne einen Handwerksberuf. Ich glaube, dass es viele gibt, die genau das, was er damals da auf diesem Parkplatz verspürt hat. Und es waren seine Buddies. Also wir sprechen von einem Handballteam, wir sprechen von Gemeinschaft, wir sprechen davon, dass wir uns in der Regel alle gern haben und das irgendwie mit Leidenschaft zusammen machen. Und trotzdem hat er irgendwie so, glaube ich, Ich will jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber so ein Stück weit Abneigung erfahren für einen Beruf, den er sich ausgesucht hat. Und das finde ich eigentlich schade. Oder ich finde es nicht eigentlich schade, ich finde es schade. Und ich glaube, dass das dem einen oder anderen so geht, der heute diese Entscheidung trifft. Ich glaube aber auch, dass wir gerade so ein bisschen an dieser Weggabel stehen, weil es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass jeder, der mal versucht hat, privat irgendwie schnell einen Handwerker zu finden,
Elektriker insbesondere, Dachdecker, Tischler, was auch immer,
merkt, oh, ist ja gar keiner mehr da. Ja. Und es dann vielleicht auf einmal wieder cool wird, wenn der Enkelsohn, der Neffe, der eigene, die Tochter sagt, ich will das und das lernen, dass dann auf einmal wieder eine gewisse Coolness kriegt. Und das muss man eigentlich auch mit leider beantworten. Das ist ja für die Gesellschaft oder für uns immer sehr, sehr wichtig, dass es cool ist, dass es wirkt, dass es irgendwie eine Wahrnehmung erzeugt. So sind wir Menschen. Und ich glaube, das könnte dieser Moment sein oder der da jetzt kommt durch diese Verknappung, dass diese Berufe einfach wieder mehr Attraktivität bekommen. So, ja.
Also weißt du, worauf ich mich freue? Also ich habe eine Assistentin gehabt, so. Wir haben jetzt ganz viele Prozesse automatisiert. Ne? Das war nicht der Grund, warum sie nicht mehr bei uns arbeitet. Aber So einen Job kannst du relativ schnell automatisieren, kannst relativ schnell digitalisieren, kannst relativ schnell rausnehmen. Sowas mit Mediziner mit Sicherheit, gibt es auch schon Roboter da in dem Bereich, das wird schwierig werden. Aber ein Elektriker beispielsweise, den zu ersetzen, das hatten wir eben gerade schon als Thema gehabt. Und wenn du dann noch weißt, was so ein Elektriker, SAKler, Dachdecker, Tischler, beispielsweise, was die heutzutage auf dem Scheck stehen haben oder was manche Leute, die studiert haben und dann gesagt haben, ja, okay, gut, ich weiß nicht, was ich mache, also gehe ich studieren. Ob die dann in Zukunft alle einen Job finden werden? Keine Ahnung, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, im Handwerk wird es nicht der Fall sein.
Da bin ich bei dir. Das liegt klar an der Verknappung und liegt natürlich auch daran, dass da, wie wir es schon jetzt auch im Vorgespräch hatten oder in dem Gespräch hier gerade hatten, dass zum Schluss die Hand nötig ist. Du wirst da auch mit KI und Lösungen, wirst du den Job, wirst du diesen Jobs mehr Geschwindigkeit geben können, weil du durch Analyse, durch Risikomanagement, durch Ausschlusskriterien, wo dich KI oder Robotik oder was auch immer unterstützt, einfach schneller noch Entscheidungen triffst, um deine Hand einzusetzen. Aber du wirst sie brauchen. Und wie du sagst, dann wird es attraktiver, natürlich auch finanziell und. Aber wir haben noch einen Weg zu gehen, glaube ich.
100%. Und diese Weggabelung sehe ich auch. Da stimme ich dir vollkommen zu, weil das wird sich nicht von alleine lösen, dieses Thema. Ja. Wir werden auch weiterhin am Image des Handwerks arbeiten müssen. Ich glaube, insbesondere alle, die im Handwerk auch arbeiten, weil das eine Sache ist, die der eigene Stolz da auch ein Stück weit mal wieder reinkommen darf.
Absolut. Meiner Meinung nach. Da gibt's ja auch immer diesen Standardsatz. Also ich meine, wie oft hast du den schon gehört? Ich meine, du bist ja jetzt auch jeden Tag hier irgendwie mit Handwerkern, hast du es zu tun. Ich will nicht wissen, wie viele alte Gesellen diesen Satz schon mal gesagt haben. Lern was Gescheites. Was machst du hier? Warum willst du das dir antun? Und genau da fängt's an. Also so einen gewissen Stolz für das, was ich sag bewusst, die Menschen alle in den Handwerksberufen da tun, sollte man einfach wieder an die Tagesordnung legen. Und das darf auch ein bisschen cool sein. Also es darf auch cool sein, irgendwie zu sagen, hey, ich mache den Job und ich mache den gern. Und da kann auch schon eine gewisse Coolness mit dabei sein, damit die Attraktivität steigt, ja.
Ich würde mich so sehr freuen, wenn wir in 15, 20 Jahren, vielleicht sitzen wir dann hier nochmal zusammen im Podcast, keine Ahnung, weiß ich nicht. Machen, ja. Wenn wir in 15, 20 Jahren da sitzen und sagen, das Handwerk ist schon geil und es hat eine Anerkennung da hinten dran bekommen jetzt, die es auch verdient. Und wenn wir diese Themen so weiter begleiten und ich glaube auch, was ihr macht mit eurem Wachstum, mit dem, wie ihr das Handwerk auch nach außen hin tragt und auch weiterentwickelt auf jeden Fall, auch ein wichtiger Punkt da an der Stelle, Digitalisierung, Robotik und so weiter und so fort.
Auch Image-Kampagnen sind dann schon auch wichtig, ja? Also ja, 100%. Stolz da auch, das muss man schon auch sagen, da haben wir, ohne jetzt wieder einen Werbeblock machen zu wollen, aber wir haben da schon auch in den letzten Jahren im Bereich Marketing, so will ich das jetzt mal nennen, auch gerade ganz oft eigene Mitarbeiter genommen und für Recruiting-Kampagnen oder ähnliches und haben uns was ausgedacht mit eigenen Leuten, haben nicht irgendwie gesagt, nee, wir kaufen irgendeinen Schauspieler oder ein und machen da irgendein Riesending, sondern nee, wir schauen, wer hat da Bock drauf, wer freut sich so haben wir jetzt zum Beispiel auf unseren LKWs hinten drauf riesengroß verschiedene Mitarbeiter, vom Azubi bis hin zum jetzt aktuell ist er Rentner, der Harry ist in Rente gegangen, hinten auf dem LKW drauf, einen flotten Spruch drauf. Ja, das sind die Menschen, die bei uns arbeiten. Und die sind da stolz drauf. Und wir, und das ist jetzt geht gar nicht nur um Goldbach-Kirchner, sondern generell, die Branche kann dann, oder diese gesamte Handwerksbubble, so nenne ich es jetzt mal, die kann auch stolz drauf sein, dass diese Menschen da arbeiten. Also muss man sich ja nicht für schämen.
Nee, um Gottes Willen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, andere Firmen machen es heutzutage nach. Wenn du dir die neueste Coca-Cola-Werbung, Amazon-Werbung und so weiter und so fort anschaust, was ist da drin? Nicht mehr der Cola-Bus, Cola-Truck, was auch immer, schöne Stars oder sonst was, sondern der Daniel, der dir die Cola zubereitet hat.
Ja.
Und das sind so Sachen, es geht zurück zur Authentizität, um da nochmal so ein Stück weit was zu geben. Und das Handwerk ist authentisch, weil im Handwerk, du kannst die Sägespäne nicht irgendwie in der Minute vielleicht wegkehren. Gibt's schon so ein Stück weit, kannst du absaugen, ja klar, Logo. Aber es wird immer auch authentisch sein. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Der Spruch wird immer gelten.
Absolut.
Und genauso ist es auch schön so und genauso soll es auch bleiben.
Ja.
Was würdest du dir jetzt nochmal wünschen, wenn du so überlegst, wir kommen mal Richtung Ende des Podcasts, wenn du so überlegst, wo würdest du euch gerne als Betrieb sehen, wo würdest du dich gerne sehen und was glaubst du, wo würdest du das Handwerk gerne sehen?
Ja, also ich sag mal, wo würde ich uns gerne als Betrieb sehen? Ich würde uns wirklich gerne weiterhin da sehen, dass wir unser Handwerk und das, was wir herstellen, mit weiterhin Leidenschaft und Spaß und Freude machen. Dass wir weiterhin innovativ und nicht nur zeitgemäß, sondern auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle vor der Zeit sind, um Dinge zu testen, Dinge auszuprobieren. Also so Vordenkergeist zu haben für Produkte, sage ich jetzt mal. Und das Ganze, was ich mir da auch sehr wünschen würde, und das geht so ein bisschen da rein, auch in das Thema gesamtem Handwerk, dass wir uns da diesen internationalen Vergleich, ich hatte es vorhin kurz mal gesagt, wir sind auch international unterwegs. Und da fragt man sich dann manchmal schon, wenn man sehr nüchtern darüber nachdenkt, was machen wir in den USA, was machen wir in China, warum kommen Möbel von uns darüber? Das ist unsere Handwerkskunst. Also das ist gar nicht die Handwerkskunst von Goldbach-Kirchner, sondern die Handwerkskunst im Allgemeinen. Das ist das, was uns dann in unserem Land vielleicht auch im Handwerk so stark macht. Das Ausbildungssystem, alles trägt da dazu bei. Und das würde ich mir fürs Handwerk wünschen. Also, dass wir diese Präzision, diese Ehrlichkeit, diese Genauigkeit und dass wir da einfach diesen Stolz haben, zu sagen, hey, wir sind da richtig gut drin. Und wir sind da wettbewerbsfähig gegenüber anderen Nationen. Also, wir können da was. So.
Ich glaube, um ehrlich zu sein, das deutsche Handwerk weltweit wahrscheinlich unter den Top 10 ist.
Ja.
Definitiv.
Genau.
Und gerade in unseren, ich sage mal, älteren Gewerkszweigen, wie beispielsweise sowas wie Tischler, sowas wie, keine Ahnung, hilf mir, Malerhandwerk wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, dass wir da sicherlich, also gerade wenn ich an Stuck denke oder sowas, ne, gerade wenn ich sowas sehe, dann glaube ich, Steinmetzhandwerk sind wir sehr, sehr stark. Wenn wir sowas sehen, dann haben wir natürlich dann unglaublichen Stolz und einen unglaublichen Teil, wo wir auch für einstehen können.
Ja,
und das unterschreibe ich zu 100%.
Ja, ja. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und dass wir auch da, um nochmal auf das Handwerk einzugehen, einfach was wir schon im Vorfeld auch besprochen haben, dass wir da in der Gesellschaft einfach eine höhere Anerkennung wieder dafür entwickeln. Da könnte ich jetzt zig Berufe als Beispiel nehmen, die da irgendwie besser angesehen werden. Das werde ich hier jetzt nicht tun. Aber dass man das allgemeine Bild von einem Handwerker, dass ein Mann oder eine Frau in eine Arbeitshose auch was Schönes ist oder was Sympathisches oder wie auch immer man das ausdrücken will, dass man da irgendwie, wenn so jemand einkaufen geht, dass man es mit Stolz einfach sagt, okay, guck mal.
Dann schauen wir mal, dass wir das in Zukunft hinbekommen.
Ja.
Wir schauen, dass wir das unterstützen und schön, dass es euch gibt. Dir, Erik, ganz persönlich auf jeden Fall, ganz, ganz viel Erfolg, dass du das Handwerk, die Fahne des Handwerks weiterhin so toll vertrittst und euch auch im Unternehmen natürlich viel Erfolg. Und schön, dass du hier warst, war mir wirklich eine Freude und danke auch für deine persönlichen Einblicke an der Stelle.
Danke, Lukas, hat mich auch sehr gefreut, war dann doch anders da wie erwartet. Der Podcast hat so ein paar schöne Züge gehabt, hat mich gefreut. Und vielleicht gibt es in 20 Jahren ja nochmal eine Neuauflage.
Vielleicht auch mit Hologramm dann, wer weiß.
Ja, genau.
Super, Dankeschön.
Danke.